Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Westside Training. Unsere Takeaways von Kalinas Programming. Und welche Eigenschaften haben alle Top-Powerlifter gemeinsam?
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist tatsächlich Falk und ich sitze hier alleine wieder, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Kona mir aus dem Weg geht. Ich weiß auch nicht genau warum, aber Shoutout Kona.
Wir müssen mal schreiben nach der Folge.
Ja, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host Mr. Maximilian Rabe aus dem wunderschönen, aus Berlin. Und
Berlin!
Und ja, wie ist das Wetter? Haha, bist du müde? Hast du gut geschlafen? Trinkst du genug?
Nein. So, jetzt haben wir alle Themen durchgeknallt im Schnelldurchlauf. 5 Tipps für deine Bank. Und das war's mit unserer heutigen Folge. Danke, hört gerne wieder rein. Gebt 5 Sterne, Like und Follow, teilt diese Folge.
Und bis nächste Woche.
Geht in unsere Telegram-Gruppe.
Und Outro. Nein, also wir hatten ja in der letzten Woche eine Folge The Elite mit Dominik Basabas aus New Zealand, seines Zeichens Coach von Carlina Tongotea, World Champion in der 76er und Joy Namani und halt noch ein paar andere. Und ich möchte mal sagen,
dass hast du dich schon erholt
Folge,
davon,
von der Folge? Ich habe mich, mehr oder minder habe ich mich davon erholt, ja. Ich sage mal, das war eine kontroverse Folge vielleicht. Wie siehst du das denn?
Ich muss sagen, beim Schneiden ist mir wieder aufgefallen, wie anders das ist, wenn man ja das Interview gerade führt. Man selber, weiß ich nicht, hinterfragt das vielleicht immer, will man seine Fragen stellen, aber wenn man dann wieder so im Schnitt einfach zuhört, muss ich sagen, waren viele coole Informationen dabei. Auch so manche Sachen, die ich da beim Aufnehmen so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen überbewertet habe, so vom Weirdness-Faktor. Also zum Beispiel das mit der, ja, wer braced denn schon? Das kam mir irgendwie, als wir aufgenommen haben, viel mehr drüber lustig gemacht vor. Und als ich dann aber so das zugehört habe, war das so ein, jetzt nicht so schlimm, fand ich, ne? Da gab es dann noch einige Informationen. Du wirst ja noch mal hören, ne? Du hast ja noch nicht, oder hast du schon noch
ich
mal reingehört?
Ich habe schon
gehört. Ah, ja, fleißig. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, am Ende ist dann doch, also ihr könnt ja mal eure Eindruck, aber ich denke, das war ja schon ein bisschen auffällig, dass so ab der Frage mit den Worlds war so ein bisschen das Ego angegriffen. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das auch so empfunden habt. War trotzdem natürlich sehr interessant, dass man da doch sieht, wie ja, was da so auch abgeht in den höheren Coaching-Riegen, dass da auch nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Dass da kleine Spannungen sind, die sich aufgeladen haben, vielleicht über die Jahre, ne?
Genau, also es wäre natürlich ein bisschen Illusion zu glauben, dass die sich alle super gut verstehen und super miteinander auskommen. Das, nur weil die höchst professionell arbeiten, heißt es auch nicht, dass die höchst professionell alle miteinander umgehen. Wir hatten, ja, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber schon so das Gefühl, dass so die ein oder andere Level Spannung vorherrscht.
Aber wir haben das gut gemacht.
Wir haben das gut gemacht, erstmal uns auf die Schulter geklopft, klar. Ich möchte mich aber nochmal kurz Stellung beziehen, weil wir...
Ja, das finde ich auch ganz gut, ja.
Ich habe in der Woche davor, glaube ich, habe ich mal gesagt, dass ja die Leute von Barbells und BS nicht genug Kontra geben. Und das dachte ich mir dann in der Folge auch, weil... Ja, wie gesagt, beim Nachhören kam das jetzt nicht so intens rüber, aber man hatte schon das Gefühl, dass man immer, wenn man so eine Position angebracht hat von, naja, wie machst du es denn mit Bracing zum Beispiel, dass dann so die Reaktion darauf oft war, ja, also das ist ja Bullshit-mäßig. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt so gemeint war, aber in der Situation war es halt sehr intens irgendwie, ne?
Ja, einmal finde ich wichtig, dass wir auf diese ganze Coaching-Debatte eingehen. Und da, also ich finde es ja okay, dass wir auch die Elite Series, und dafür ist sie auch da, das haben ja auch viele gesagt, die das gut finden, dass wir die da zu Wort kommen lassen, und ein Interviewer muss dann nicht immer die ganze Zeit seine Meinung zu den Sachen äußern oder wie er das sieht, wir wollen ja seine Meinung wissen. Ganz klar zu diesem ganzen Coaching, Flex hin und her, ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich da schon manchmal so ein bisschen dann unter vier Augen gefühlt und vielleicht auch was gesagt, wo er dann auch im Nachhinein hat er gefragt, hey, war das ein bisschen zu doll? Ich wollte einfach ja auch nur ein bisschen so meine Meinung ein bisschen rauslassen. Hätte er jetzt wahrscheinlich bei einem großen Interview ein bisschen anders sich geäußert. Aber ich will auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt keine, wie nennt man das, Animositäten? Keine Feindschaften oder irgendwas, hege da keinen Groll gegen irgendeinen, vor allem in der großen Coaches. Klar, würde ich jetzt manche sympathischer finden, andere weniger sympathisch, aber ja, du merkst schon, dass da so ein paar persönliche Sachen, die sich vielleicht ein bisschen aufgeladen vorherrschen, also vor allen Dingen so bei Flex, klang manchmal ein bisschen herausfordernd, keine Ahnung. Aber ja, ich will nochmal sagen, also ich habe überhaupt nichts gegen Flex als Coach oder vor allen Dingen Athleten, die da dabei sind. Wir kennen ja auch einige und über das Inhaltliche von Coaching können wir uns gleich nochmal unterhalten.
Ja, genau. Diese ganze Flex-Geschichte, ich muss sagen, ich kann es schon verstehen, wenn du so in so einer Situation bist, in der du möglicherweise selber nicht das Gefühl hast, dass es hier jetzt super close ist und es wird nach außen hin extrem aufgespielt und aufgebauscht und ich kenne das auch, also kann das schon nachvollziehen. Ja, irgendwie scheint da wirklich ein bisschen ein persönliches Ding mit drin zu stecken. Ich habe ihn ja dazu gefragt, wie es für ihn war, dass es so close geworden ist. Und er dann meinte, ja, das war ja überhaupt nicht close. Ne? Also er hatte das zu jedem Zeitpunkt vollständig unter Kontrolle und er wusste, was er tut und er wusste, was Kalina kann. Und der wusste genau, wo Crennan hin kann und dass sie das in der Beuge eigentlich schon verkackt haben, weil die da zu konservativ reingegangen sind. Und ich denke mir so, also so insgesamt ist das alles so retrospektiv erzählt und betrachtet. Klar, ergibt es Sinn, aber in der Situation ist das, also...
Ja.
Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man da so hyper super souverän ist und das so sehr unter Kontrolle hat, denn man muss halt fairerweise sagen, am Ende hat Crennan einen ernsthaften Versuch gemacht, 262,5 zu heben und wenn er sagt, she would be good for 260, war halt auch nur 2,5, also ist schon knapp. So.
Wo ich es auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, das hat mir so den Vibe gegeben, es gibt glaube ich auch so eine Fußballinterviews. Also hier, ihr habt zwar gewonnen, ne, aber am Anfang war es ja ganz schön knapp und habt euch dann eine Bedrängnis und die sagen so, ey, können wir mal darüber reden, dass ich gewonnen habe? So, ich glaube, genau, da gab es mal so ein auch bekanntes Interview. Ich weiß ja leider nicht mehr, welcher Spieler das war, der sich dann auch halt über den Interviewer bestellt hat, so, ey, wir haben gewonnen, was willst du denn noch von mir? Und ja. Natürlich gab es das auch im Schach. Ganz berühmtes Interview von Magnus Carlsen mit Maurice Ashley. Der hat auch ein Spiel gewonnen. Und dann hat er ihn halt auch so interviewt und erstmal gesagt, hier, ja, aber an der Anfang der Partie hast du ja gestruggelt und dann war ja hier auch das nicht so klar, wer gewinnt. Und er hat einfach nur ihm gesagt, what do you want me to do? So, was willst du? War dir das jetzt nicht klar genug, wie ich ihn fertig gemacht habe? Soll ich noch offensichtlicher gewinnen oder was ist jetzt hier dein Problem? So, da hat es ihm auch gereicht mit diesem, ja, war ja knappes Ding. So, ne? Das, manchmal, glaube ich, wird das so empfunden, als man kehrt vielleicht so die negativen Seiten hoch. Aber es waren doch ein paar interessante Takes dabei. Über die würde ich jetzt gerne auch mit dir da reden.
Was ist denn der erste, der dir einfällt?
Ja, halt diese Betonung natürlich der Midline Rigidity. Also ich hatte es beim nochmal Notizen gemacht, ne, dass er auch meint, es ist halt nicht so ein anspruchsvoller Lift-Deadlift und deswegen ist es einfach eine Kombination deiner Deadlift-Leistung von wie viel Intent oder Kraft hast du und einfach wie viel Midline Rigidity. Also wie gut kannst du die Position halten? Gehe ich ja erstmal eigentlich mit. Ich würde jetzt nicht mit diesem Intent und Explosivität mitgehen. Also ich finde eigentlich, Deadlift ist da überhaupt kein Problem, dass die Leute nur so viel geben, wie sie brauchen. Bei der Beuge sehe ich sowas oft. Weißt du, was ich meine?
Genau, dass die dann oben raus so rausslowen irgendwie.
Dass sie nicht besser werden nach dem Sticking Point, weil du siehst, die testen an, wie schwer ist denn das? Wie doll muss ich jetzt mehr Kraft geben, um durch den Sticking Point zu kommen? Und wenn man durch ist, jetzt habe ich es ja geschafft. Und dann fährt man auch wieder runter und dadurch sieht das halt alles so langsam auch bei leichten Gewichten aus. Aber wie gesagt, sowas kenne ich eher vom Squat. Beim Deadlift finde ich das eigentlich komischerweise nie so ein Problem, dass die Leute zu wenig
Power. Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, fairerweise. Auch beim Nachhören ist mir aber aufgefallen, da war ein Take dabei, den ich ganz, ganz abstrus finde und ich finde, den müssen wir richtig stellen eigentlich, weil der war so sinngemäß wiedergegeben, war das so, dass ein großes Problem beim Conventional Deadlift ist, dass die Leute nicht confident genug sind mit ihrer Rückenposition. Also Angst davor haben, sich im unteren Rücken zu verletzen, wenn sie einrunden. Und das lässt dann so ein bisschen anmuten, dass er meint, es ist halt auch bei Leuten stellenweise ein wesentlicher Bestandteil sein kann, dass sie einfach einrunden müssen im unteren Rücken, um gut vom Boden zu kommen. Also um die Kraft zu übertragen, in den Boden im unteren Rücken einzurunden.
Das hatte ich jetzt ganz anders verstanden an der Stelle, muss ich ehrlich sagen. Na, da würde ich auch widersprechen. Also da bin ich so Alexander Pürzels Meinung, der ja auch sagt, im Training sollten wir uns bemühen, einfach so gut es geht, die Stabilität zu halten. Bei sehr schweren Lifts wird es, also bei maximalen Lifts, nicht zum gewissen Grad nicht vermeidbar sein, dass der Rücken ein bisschen einrundet, weil man in einer besseren Position ist. Aber es belastet natürlich dann, ist eine große Mehrbelastung über den Rücken, vor allen Dingen dieses Einrunden in der Position. Und dass man meistens ja es sich damit vor allen Dingen vom Boden leichter macht und dann aber im Lockout drum kämpfen muss. Manchmal zahlt sich dieser Trade-off aus. Andere müssen dann hitchen und kommen gar nicht in den Lockout. Aber genau, vor allen Dingen fürs Training sollte das jetzt nicht die, also das sollte halt wirklich ja, versuchen werden zu vermeiden. Ich kann mich halt genau an einen Take erinnern, den er gesagt hat, das habe ich mir nämlich hier notiert gehabt, über seine, wie er Bänder benutzt. Hat er gesagt, er will damit Explosivität trainieren und vor allen Dingen findet er es deswegen wichtig, dass er nicht den untersten Teil schwerer macht, sondern den obersten Teil. Er sagt nämlich, wenn die Leute vom Boden schwer wegkommen, dann ist es kein Problem mit dem Intent, mit der Power, sondern meistens eher ein Problem, die Rückenposition zu halten, weil sie halt einrunden. Und entweder dauert es dann lange, weil dieser Prozess halt passiert und sie runden ein, oder sie gehen dann halt schon direkt auf, weil sie merken, mein Rücken würde einrunden. Deswegen hatte ich das anders verstanden. Also und fand das jetzt vom Take her auch interessant, dass er sagt, okay, wenn die Leute wirklich Probleme haben, vom Boden wegzukommen, hat das meistens gar nicht so viel mit Power mit den Beinen zu tun, sondern vor allen Dingen mehr mit, kannst du dein Stack halten?
Ja, also klar, auch, aber halt eben auch diese Confident mit einem möglicherweise einrundenden Rücken überhaupt umzugehen. Also geht er dann auch darauf ein, dass wenn die Leute nicht über diese Midline Rigidity verfügen im Conventional Deadlift, dann einfach dieses Bewusstsein oder Selbstbewusstsein dafür fehlt, durch eine mögliche Einrundung auch durchzuarbeiten. Lenkt dann so ein bisschen den Fokus auch dahin, dass es so klingen könnte, das möchte ich ihm nicht unterstellen. Dass es halt wesentlicher Bestandteil sein könnte, im unteren Rücken einzurunden, einfach um die Startposition unten zu verbessern. Und da möchte ich, und da schließe ich mich dir und Alex Pürzel halt an, würde ich halt nicht unbedingt empfehlen. Also muss man vielleicht auch ein bisschen kritischer betrachten, solche Aussagen.
Ja, wir hören auf jeden Fall nochmal die Folge nach und gucken dann nochmal, vielleicht hat sich auch einer von uns beiden verhört. Und dann schnippeln wir alles zurecht, als wären wir unfehlbar. Aber
wir sind unfehlbar.
Also sagen wir mal so generell über den Deadlift, ne? Es war hier eine sehr verrückte Progression, dass man so über 2 Wochen immer 4 Sessions hat, die rotieren. Einer sehr, sehr schwer, Max Effort, und dann halt eher so eine Speeds Day, ein Skill Day und ein Volumen Day. Ja, und dann hat er ja auch beschrieben, wie sich dann alle 2 Wochen quasi an diesem Max Effort Day die Übung ändert mit Deficit Deadlifts, dann High Block Deadlifts, dann Band Deadlifts, dann Reverse Band Deadlifts. Und wenn man das schon so sieht, wirkt es schon wie eine Parodie, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, und das haben wir ja auch, wir haben darüber diskutiert, dass das auf jeden Fall ein effektives Programm ist, wahrscheinlich auch sogar ein sehr effektives. Aber ich frage mich dann immer, was davon ist, dass das es so effektiv macht? Welches Element oder welches unterliegende Konzept? Und das ist wahrscheinlich nicht, dass man alle zwei Wochen die Übung austauscht, so beim Max-Effort oder beim Ausmaxen. Und dass man das unbedingt in so 2-wöchentlichen Zyklen macht. Also am Anfang denkt man immer, finde ich, am Anfang der Coaching-Karriere oder Athletenkarriere, es gibt diese eine Übung oder diese eine Aufteilung oder diese einen weirden Trick. Aber meistens eben genau, selbst wenn es funktioniert, nicht dieser eine weirde Trick, sondern das, was dahinter steckt. Nämlich zum Beispiel öfter mal einen schweren Versuch anfassen oder viele Sessions eben dann submaximal lassen, ne? Oder halt viel Volumen anhäufen, neben einem schweren Lift und die anderen wirklich eher leicht lassen. So, ne? Das kommt ja dabei auch raus, ne? Dadurch, dass du einen Skillworker da hast, einen sehr leichten Speedwork und einen Dings, hast du halt unterm Strich sehr viele submaximale Einheiten. Und diese Polarisierung fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, diese zweite Sache, die ich sehr interessant fand, dass er gesagt hat, sehr viel Core-Work. Also, dass er irgendwie nach jedem Workout 3 bis 4 Sätze macht, manchmal auch davor ein paar. Und dass er da auch betont, Core, ne? Bei uns ist Core irgendwie immer so direkt Sixpack-Training im Kopf, ne? Also so Planks halt, aber primär.
Ja, aber er spricht ja auch von Unterrücken, Erectus und sowas. Das ist ja für ihn auch, also alles, was Körpermitte ist, egal ob vorne oder hinten oder Seite, ne? Obliques sind ja auch für ihn ein wichtiger Teil. Und das ergibt für mich auf jeden Fall Sinn. Das ist halt die Frage, für wen das jetzt unbedingt Sinn ergeben muss. Weil ich würde behaupten, dass Leute, die eh schon sehr fortgeschritten sind, auch eine entsprechende Core Stability mitbringen und auch die Fähigkeit, also Muskulatur eben auch. Und ja, aber wenn wir von Leuten sprechen, die das halt gar nicht haben, die komplett frisch ins Training kommen, die auch überhaupt nicht wissen, wie sie ihren Brustkorb irgendwo positionieren sollen und wollen, da kann man solche Tools schon nutzen. Also kann man auch mit Planks in jeglicher Variation gut arbeiten, um so ein bisschen diese Brustkorbposition und das, was, also wo du dann hinatmen sollst, was es ja am Ende eigentlich ausmacht, tatsächlich zu trainieren und zu beeinflussen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ja,
es Planks ist, werden ja jetzt nicht wirklich die Erectors trainieren. Also da wird wahrscheinlich nicht, er sagt ja auch mal, das sind 2 Workouts pro Übung. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, der macht dann einmal Planks mit Gewicht und einmal Planks mit irgendwas. Das heißt, würde mich da, wenn er vor allen Dingen die Erectors betont, wird es ja wahrscheinlich vielleicht auch sowas wie Glute Ham Raise und dann halt Iso-Holds sein. Finde ich ganz interessant. Also ich bin ja kein Erfolg von, ja, hier Erfolg gibt recht. Aber zumindest so ein bisschen Erfolg hinterlässt so Spuren, so nach dem Motto, weißt du, das kann ja nicht alles falsch sein, vor allen Dingen auf dem Level, wenn er Lifter hat, die halt 600 Dots machen, ne, da kann man nicht sagen, ja, die haben halt eine gute Genetik und will mit einem anderen Plan auch. Ich glaube, für 600 Dots, da kommst du nie aus Versehen hin. Und er meint ja auch danach zu uns, er hat das hier so vom Weightlifting sich abgeguckt mit diesen Core-Übungen, dass das auch eigentlich sehr schnell sich erholt. Und das dann wahrscheinlich aber auch die, bei Weightlifting sind ja auch sowas wie Glute Ham Raises dabei. Er meint ja eher isometrisch, aber dass dann wahrscheinlich wirklich Sachen gibt, auch nochmal explizit die Rückenstrecker zu trainieren. Und nach seiner Meinung ist das ja auch dann das, der Missing Link, wenn man vom Boden zum Beispiel sehr lange braucht. Oder halt einrundet. Ja, fand ich auf jeden Fall einen interessanten Take und will ich auch mal nachprobieren, mehr Core Training. Ich mache ja selbst gerade auch sehr viel. Ja, muss man mal überlegen, vor allem, wenn man halt dann auch noch Sachen hat für die Erectors, wie irgendwelche Holds. Aber ja, vielleicht kann man das einfach auch durch ADLs dann trainieren, ne? Wenn man das gut macht.
Ich habe einen Typen jetzt relativ jung bei mir im Coaching, also er selber nicht so jung, aber jung bei mir im Coaching. Und der hatte so standardmäßig, und das behält er jetzt auch bei, eigentlich vor jedem Training sogar schon Iso-Holds an der Glute Ham Raise, sowohl für die Bauchmuskeln als auch für die Rückenstrecker. Und ja, der ist brutaler Kreuzheber. Also, maybe.
Ja.
Vielleicht da, ist da was dran.
Da wichtige Story dazu, das meine ich auch so ein bisschen, ne? Vielleicht eben kann man das eine isolieren, auch noch verbessert quasi umsetzen, was halt da die Leute so erfolgreich macht, und das werden auch wahrscheinlich Sachen drin sein, die überhaupt nicht dran beteiligt sind oder vielleicht auch den sogar noch im Weg stehen oder zusätzliche unnötige Belastung irgendwie ins System führen oder Verwirrung, kann man da ja wahrscheinlich auch sagen bei so einem Plan.
Confusion.
Ich mag halt, dass das ein Plan straightforward ist, weil wenn der nicht funktioniert, woran liegt's dann? An dem Band-Deadlift in Woche 6, an dem Deficit-Deadlift in Woche 10, wenn du halt immer die Übungen hin und her schmeißt und dann eine Progression hast, du findest halt nie raus, woran hat's jetzt gelegen, wenn es gut oder schlecht läuft. Aber genau, das mit diesen Erectors trainieren fand ich interessant, weil ich vor ein paar Wochen von Taylor Edwards Coach Jason Tremblay im Podcast gehört hat, wo er auch beschrieben hat, wurde gefragt, so Kreuzheben, was ist da der Key? Oder hat er sofort gesagt, alle krassen Kreuzheber haben Spinal Erectors wie Baumstämme. Und hat auch direkt gesagt bei Taylor Edwards, die hat ja schon mal gebracht, die Story, dass er ihn, immer wenn er ihn umarmt, so wenn er ihn auf dem Meet wieder sieht, dass er dann ihn auf den Rücken packt und dann merkt er schon, ob die Rückenstrecker gewachsen sind und ob die prall sind, dann weiß er schon, dass es ein gutes Work, also ein guter Meet wird. Und wenn die sich irgendwie flach anfühlen und der, weiß ich nicht, dann hat er schon ein bisschen Bammel. Und der meint aber auch so bei Lia, auch wenn er die umarmt, dann stoßt er hinten einfach nur auf, ja, auf 2 riesige Metallstäbe. Und das scheint ihm da schon sehr direkt ins Auge gefallen zu sein. Und indirekt kann man das ja da dann auch rauslesen, dass er da, der Dominik, sehr viel Wert darauf gibt, dass die Leute einfach anscheinend auch sehr starke Rückenstrecker haben, ne? Nicht nur er hat ja auch explizit gesagt, so Squat-Apps sind eher so eine Sache, wenn die Leute sich so überstrecken im Squat und Angst haben, irgendwie den Core zu halten, dann kann man auch mal die Apps irgendwie dynamisch trainieren, aber eher so wirklich Obliques und Erectors, also Rückenstrecker. Finde ich interessant. Kann auch nachvollziehen gerade, wie man mit RDLs und Deadlifts die wirklich isoliert belasten kann und die so zum, ja, ich mache ja gerade sehr viel Baitless-Konvi und merke da auch gerade, dass ich mittlerweile sehr gut in Position komme, indem ich eben nicht einrunde, aber da dann auch merke, hey, es ist kein Schmerz im Rücken, es ist auch nicht so, dass das irgendwie belastend auf die Strukturen wirkt, aber ich merke, es ist einfach Cardio für die Rückenstrecker und wenn ich jetzt 2 Reps mehr machen würde, dann würde es auch irgendwann nachgeben und dann würde es problematisch für den Rücken werden. Aber merkt auch, wie ich immer stärker werde. Mit Gürtel kann man das natürlich dann erstmal noch weiter herauszögern, den Punkt, wenn die nachgeben. Aber das so, ja, hat, glaube ich, Joey Flex auch nochmal gesagt, ne, dass das Konvi das beste Rückentraining sind. Kann ich jetzt verstehen, was er damit meint. Also eben Rücken, nicht Latz und sonst was, sondern.
Ja. Aber das ist halt dann genau die Frage. Also warum, wenn man eh schon Konvi hat und auch viel und das, also was Kalina hier macht, ist ja, ne, offensichtlich eine breite Auswahl an Variationen. Ja. Das heißt, die Load für den unteren Rücken wird ja ohnehin schon relativ hoch sein und ich denke auch für die alle anderen, ne, wird ja dann wahrscheinlich ähnliches Programm ausgepackt werden. Also wo ist dann die Notwendigkeit, da nochmal irgendwie drauf zu hauen? Also die Schwierigkeit, also und da möchte ich auch nochmal den Callback machen zu, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert in dem Plan, woher willst du wissen, was es ist, was nicht funktioniert? Du hast halt einfach, das ist das große Problem dabei, du hast halt einfach nicht so richtig den Anchor-Point, wo du weißt, ah, hier, das hat hier schon die ganze Zeit gut funktioniert, das lassen wir als Staple drin und verändern möglicherweise das und das, weil, ja, fairerweise muss man sagen, dass jetzt Kalina über die letzten Jahre nicht so die Riesensprünge gemacht hat, also sie hatte, glaube ich, in ihrem ersten...
Ja, aber sie hat auf jeden Fall nochmal einen guten Sprung jetzt zu den letzten gemacht, oder? Also der ist ja schon die ist ja schon sehr lang bei ihr, bei ihm. Was hat er gesagt? Vor wie vielen Jahren?
Vor 2 oder 3 Jahren oder so.
Also er hat ja angefangen mit ihr, wo sie 160 gehoben hat. Also die ist anscheinend schon sehr lange dabei oder schon von Anfang an bei ihm. Und also hier war schon eine Phase, wo sie so einmal, glaube ich, hier 583 gemacht hat. Das war auch noch eine andere Gewichtsklasse. Und dann ist sie aber von den Dots auf jeden Fall hochgegangen nochmal. So 25 Punkte.
Was war denn das Jahr, wo sie Jessica Büttner geschlagen hat? Das war...
Und man muss natürlich auch fragen, wenn du 2,55 hebst oder hier 2,60 probierst, wie hoch ist dann deine Potenzial, also was man erwartet dann noch, ne? Also ist ja schon so upper end. Ich würde jetzt auch nicht anfangen, denke ich mal, irgendwie jedes Training irgendwie 4 Sätze Core-Work reinzubauen, aber es gibt natürlich schon zu bedenken, vor allen Dingen er kombiniert es ja dann, sagen wir mal, sein Volumen-Workout ist auch anspruchsvoll, sind ja aber trotzdem 2 andere Workouts, die halt super leicht sind, also die ja wirklich nur Skill- und Speed-Practice sind, da hast du ja gar keine Ermüdung für Rückenstrukturen in 2 Wochen, ne? Das heißt, du hast eigentlich eine schwere Singles, da wird wahrscheinlich nicht viel Volumen danach geknallt. Da werden wahrscheinlich nur 3 Singles gemacht oder sowas. Oder sich hochgearbeitet in 1 Single, keine Ahnung, Max Effort Day halt. Und dann hast du einen Volumen Day. Das ist wahrscheinlich bei uns 1 Tag. Und dann 2 Tage sind super leicht. Das heißt, ja, ne, es ist nicht so wirklich viel Belastung. Und dass die dann eher durch so Sachen wie halt isolierte, mit mehr Time under Tension oder mehr Reps dann eben die Erectors trainiert werden, finde ich ganz interessant. Also kann man natürlich überlegen, ob man einfach noch einen Tag mehr ADLs oder so reinnimmt. Hat man es noch ein bisschen spezifischer. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht so 1-2 Mal die Woche, bisschen Core-Training und noch ein bisschen Rückenstrecker.
Ja, also das.
Du bist noch nicht überzeugt, ich merke schon.
Doch. Also ich habe, also mache das ja sowieso fast standardmäßig, dass die Leute auch wenigstens 1-2 Core-Übungen in der Woche kriegen. Ja, also why not? So, da würde ich ja nicht widersprechen, aber halt jede Session dann 2-3 Übungen, I don't know. Es war eine sehr interessante Folge. Ich fand es auch gut, dass es mal so ein bisschen kontrovers ist und wir haben ja schon mal angemerkt, früher in der Vergangenheit, dass wir eigentlich zu sehr mit den Leuten übereinstimmen. Und jetzt kam mal einer, mit dem wir nicht übereinstimmen. Und
es hat uns bis aufs Mark erschüttert.
Ist doch auch mal erfrischend, würde ich sagen.
Ich finde es ja immer interessant, dann auch zu hören, ey, welche Sachen funktionieren auch noch. Und die können ja Hinweise geben, wo man einfach noch Sachen mitnehmen kann. Also ich weiß gar nicht, ob man... Letztendlich wird ja wahrscheinlich ein ähnlicher Reiz gesetzt, ne? Die Frage ist nur, wie man das aufteilt, auf welche Tage, mit welcher Progression. Und da dann zu sehen, okay, also die benutzt halt so, er benutzt halt wahrscheinlich andere Tools, um denselben Zweck zu erreichen. Und ich glaube, das kann ganz gut Aufschluss geben, was ist das verbindende Element, was wichtig ist. Und es ist wahrscheinlich nicht wichtig, alle zwei Tage den Kreuzhebel, alle zwei Wochen die Kreuzhebeübung zu ändern, weil es gibt Leute, die machen ähnlichen Progress und machen halt immer dasselbe. Aber in welche Richtung das tendiert, ne? Vor allen Dingen, was machen die Leute nicht so? Das finde ich immer sehr interessant. Zum Beispiel zwei schwere Kreuzhebeeinheiten pro Woche bei Convi oder mehrere Topsätze in der Woche für Convi, schwere Topsätze siehst du halt nicht, ne? Oder maß ich viel Volumen? Ja. Hast du da bei Convi auch nie, ne? So eine Sache finde ich immer wichtig, die verbindenden Elemente zu finden.
Ja, also bei den Top-Coaches auf jeden Fall. Bei so Plänen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, als ich ein paar Onboardings hatte, war es dann schon anders.
Gute 10er Convi.
Naja, sowas halt.
Oder 8er. Naja, sowas. Triple ADLs, 8er Tempobank.
Ja.
Alter. Die guten.
Ja, gut. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Ja, ich war letzte Woche, das möchte ich auch mal erzählen, in Würzburg und habe mir da ein bisschen Equipped Lifting angeguckt. Beziehungsweise habe da mitgeholfen, mitgespottet, mitgesteckt und so. Und habe es auch selber mal ausprobiert. Das habe ich dir gar nicht erzählt und
ich habe nur Bilder gesehen.
Beichtet. Du hast Bilder gesehen, ja. Also ich hab Equip Bank gedrückt.
Hei, hei, hei.
Nach meiner Compbench, das möchte ich schon mal festhalten. Also ich habe nur ein wenig on top gemacht. Und ein wenig on top war echt. Also ich möchte hier nochmal eine Lanze für Equip Lifting brechen. Also das, was die Leute da durchmachen, ist wirklich hardcore. Ich kann selber so aus meiner persönlichen Position heraus noch nicht so ganz verstehen, wie man sich das ständig und immer wieder antun kann. Aber mad respect an die Leute, die das mitmachen und möchte da auch nochmal den Bogen spannen zu den World Games. Wir haben auf jeden Fall zwei Athletinnen, die zu den World Games starten, nämlich einmal Katrin Silberzahn und dann zum anderen Valerie van Gleichen, wo also die beide equipped starten und wo man sich unter anderem auch gute Platzierungschancen ausrechnet. Also kleiner Aufruf an alle, die World Games gucken und gucken wollen. Schaltet auf jeden Fall ein bisschen Support zeigen. Und ja, ich möchte hier, wie gesagt, nur nochmal meinen Respekt aussprechen. Ich habe mich am Bankdrücken versucht. Isa hat sich in der Beuge versucht, sehr, sehr erfolgreich sogar. So direkt mal 200 aufgeladen und die tief gebeugt mit geplatzten Gefäßen im Auge und so ein Scheiß. Wirklich brutal. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, in so Equip-Programming reinzuschnuppern und zu gucken, wie machen die das, also wie bauen die so Equip-Sessions in ihr reguläres Training ein, weil sowas kannst du ja wirklich nicht jeden Tag machen. Was passiert?
Die Fanfaren schon mal, das würde ich verabschieden, das Equip-Coaching.
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber, also ich habe ja zum Beispiel, also Shoutout an Sven, der will ja nächstes Jahr mal einen Bundesliga-Wettkampf machen und die werden ja equipped. Und da wäre auch mal die Frage, ob man ihn in Vorbereitung halt eben auch mal ein bisschen mit Equipment trainieren lässt. Und das würde mich halt einfach interessieren, wie baut man das in die reguläre Planung ein? Weil du kannst es ja nicht jede Session machen. Also es ist ja unmöglich.
Ja.
Zum einen so rein logistisch, weil du brauchst halt wirklich 3, 4, 5 Leute, die dann halt auf Abruf da sind und dir dabei helfen können, dich zum einen fertig anzuziehen, dann zu unracken, zu re-racken und aufzupassen, dass du nicht stirbst dabei. so das eine, dann ist es halt auch, glaube ich, einfach regenerativ quasi unmöglich einzuhalten, jede Woche eine Equipped Beuge zu, also eine anständige Equipped Beuge.
Macht man ja auch nicht, man hat ja nur begrenzte Sessions. Genau. Vieles wird ja Offseason auch Raw trainiert und dann halt Westside, dann wird halt alles, was so den Anzug möglichst nachahmt von Kettenüberbänder,
nutzt man dann sehr viel. Hast du sowas mal an? Hast du so, einfach auch mal an der Hand oder so?
Ich bin ja niemals Ketten oder Händen, Bänder mal an.
Kettenhemd.
Geschweige denn,
Bankdrückshirt.
Nee. Ich muss sagen, reizt mich nicht.
Kurz mal an alle, die so eine gewisse Vorstellung haben, die ich natürlich auch hatte. Man denkt ja, so ein Hemd oder so ein Anzug, die sind elastisch in irgendeiner Form. Oder die sind einfach relativ steif, aber trotzdem an irgendeinem Punkt elastisch. Mhm. They are not. Das Zeug ist stiff wie Sau. Also da gibt nichts nach. Und wenn du denkst, du könntest dich in so ein Hemd reindrücken, dich an der Stange festhalten und die zu dir ranziehen, das geht nicht. Also du brauchst wirklich, also das klingt jetzt so wie eine low-hanging fruit und ja, das sagen ja sowieso alle, aber kein Scheiß, du brauchst halt, wenn du als...
Ein paar hundert Kilo, die dich da reindrücken.
Du brauchst halt ein paar hundert Kilo, die dich auf der Bank zum Beispiel, die dir die Hantel runterdrücken und du musst loslassen und darfst dann nicht gegenarbeiten. Du kannst nicht sagen, ich kontrolliere das ein Stück runter, du musst dieses Momentum mitnehmen, weil nichts Hemd dehnt sich, sondern dein Körper gibt unter dem Hemd nach.
Okay, aber das heißt ja, du drückst dich quasi, oder das Gewicht drückt dich ja quasi in eine Wand rein, die ein bisschen nachgibt halt letztendlich irgendwann. Aber quasi gefühlt wie... Also,
irgendwann ein bisschen muss es ja nachgeben, genau. Aber
ja, das drückt dich halt irgendwo rein, ja.
Genau. Und da, also insane. Und wie gesagt, ich werde mich da mal so ein bisschen noch reinarbeiten, weil ich glaube, so ist vielleicht nicht schlecht, so ein bisschen Knowledge darüber zu haben, falls man mal irgendjemanden hat, der tatsächlich Equipment trainieren will. So dass man nicht nur Programming-wise ein bisschen was damit anfangen kann, sondern vielleicht auch technikmäßig. So, Beuge.
Cool. Ist Isa auch so begeistert von der Equip Session?
Naja, sie fand es ja auch interessant und spannend, aber wir sind uns da relativ schnell einig gewesen, dass das jetzt nicht, müssen das jetzt nicht ständig machen.
Bisschen viel Blut und.
Alter, das ist halt wirklich. Du bist halt auch extrem empfindlich dann, ne? Also gut, ich bin auch weich, aber du hast ja dann halt überall diese Striemen und die tun halt auch weh wie Scheiße, ne?
Ja, klar. Ist ja schon nur, wenn du mal. Ich weiß gar nicht, wenn ich mal den Griff gewechselt habe, auf einmal hast du blaue Flecken, da wo du einfach nur in den Lockout kommst, obwohl ja die Bar da ja nicht mit Gewicht reindrückt, aber einfach, weil die dagegen kommt. Oder wenn man von Lowbar auf Highbar wechselt, ne, tut ja die ersten zwei Wochen so der Nacken weh, auch wenn es die leere Stange ist oder 50 Kilo. Und irgendwann merkst du aber auch 300 Kilo nicht mehr.
Nicht durch meine Kilo Highbar. Ja, klar. Aber da schau dort an Resilienz der Leute, die im Anzug beugen.
Vom mit dem ganzen Körper.
Das, Alter. Das ist wirklich, und die Präzision, also die technische Präzision, die du da an den Tag legen musst, es geht komplett konträr zu allem, was wir machen. Also da ist es wirklich Oberkörper möglichst aufrecht, Knie raus, nur ein bisschen nach vorne und nach hinten setzen, statt alles das, was wir so im Raw Powerlifting versuchen zu machen. Das ist
schon anders.
Es ist wirklich ein anderer Sport. Du hast halt so die Bewegungen, die relativ ähnlich sind, aber die Skills, die du da mitbringen musst, sind halt einfach andere. Von Beugen im Anzug zu Beugen auf kleinen Mikroplates, um den Midfoot zu halten.
Ja.
Wir haben da Videos gesehen auf Instagram von Leuten, denen versucht wird einzuqueuen, wie man den Mittelfuß halten kann, und als Mittel der Wahl wurde da eine Hantelscheibe, eine kleine, gewählt, bei der man vorn und hinten quasi übersteht. Ein bisschen wie ein Absatzschuh in der Mitte vielleicht, kann man das so bezeichnen. Da ist dann der Versuch, auf dieser Hantelscheibe, kleinen Hantelscheibe stehen zu bleiben, ohne dass der ohne dass die Ferse und dass der Vorderfuß den Boden berühren, um zu erlernen, den Mittelfuß zu halten. So, du hast mich vorhin dann sehr, ja, entgeistert angeschaut. Was ist denn deine Haltung dazu?
Nö, nicht entgeistert. Also, ich habe ja schon mal sowas in klein gesehen, dass man einfach sagt, man legt einen Band, also so ein Gummiband-Loop unter den Midfoot, um zu merken, ob man eher nach vorne oder nach hinten tippt, weil dann wird es ja nochmal verstärkt quasi. Ist ja hier auch die Idee, du merkst immer, wenn du drohst, nach hinten oder vorne runterzufallen. Also die Bestrebung finde ich gut. Ich glaube, wenn, dann ist das ein Tool für sehr starke Anfänger oder Leute, die sehr starke Probleme haben, überhaupt zu fühlen, wo ist denn der Midfoot. Das Problem ist, der Midfoot ist ja nicht wirklich der Midfoot. Das ist ja einfach, dass der Schwerpunkt in der Mitte von deinem Fuß ist, weil du einen gleichmäßigen Druck auf Ferse und Zehen hast. Wenn du dir jetzt aber eine Platte unter den Fuß legst, wo dein Zehballen und deine Ferse überhängen, dann ist ja dein ganzes Gewicht wirklich, also wortwörtlich, drückt ja dann auf deinen Mittelfuß. Da hast du aber nichts wirklich, wo du Kraft aufnehmen kannst oder abgeben. Klar kann man so beugen, aber es wird außer vom Koordinativen, und das ist ja erstmal auch das Ziel, wenig Übertrag haben auf deine Beuge, weil du, das ist so ein bisschen wie, als würdest du andere Schuhe anziehen oder mir fällt keine gute Metapher ein. Dein Fuß kann gar nicht ausflachen. Im Gegenteil, er wird sich versuchen, so krass wie möglich rumzukrallen. Das heißt, es ist schon entgegengesetzliche Bewegung, auf was die Oberschenkel und Unterschenkel machen werden wahrscheinlich oder wo die hintendieren werden. Und kann dann ähnlich viele Nachteile wie Vorteile bringen. Ja, deswegen sehe ich das schon eher als sehr starken Eingriff. Der muss dann schon gerechtfertigt sein. Wenn du jetzt wirklich einen Anfänger hast, der komplett wackelt und dann würde das aber wahrscheinlich auch ein bisschen merken. Schwierig. Ich weiß nicht, ob es eine Bewandtnis hat, so bei wirklich Leuten, die erstmal so Anfänger, weißt du, damit die erstmal ein Gefühl dafür aufbauen, wo ist denn eigentlich mittig balanciert? Was muss dein Körper machen, um ungefähr im Zentrum zu bleiben, ne? Aber, ja.
Ja, das ist genau das, ne? Also so ungefähr und bringt, glaube ich, so auf lange Sicht, hat er wenig Anwendung bei Leuten, die tatsächlich schon ein bisschen Erfahrung haben mit Beugen und bei denen man eher darauf achten und daran arbeiten müsste, wie sie ihren Fuß pronieren und supinieren und sowas. Also diese Mechanismen, die dann im Detail relevant werden, die kriegst du halt mit so einem relativ einfachen Tool nicht so wirklich gedeckt.
Oder grob, ist halt ein grobes Tool, ne? Und das macht dann halt auch entsprechend viel kaputt, was es auch wieder dann gut macht.
Genau, und geht halt weg, wie du schon sagst, ne, von dem Approach, eigentlich den ganzen Fuß zu nutzen. Also baut ja so ein bisschen das Bild auch im Kopf auf, dass du eigentlich nicht den ganzen Fuß benutzen willst, sondern nur den Mittelfuß und das ist ja auch nicht ganz richtig.
Also wie gesagt, also, Mittelfuß heißt nicht die Mitte des Fußes, sondern einfach, der Schwerpunkt ist in der Mitte vom Fuß, Vorderfuß und hinterer Fuß sind gleich stark belastet. Druck auf der Ferse und Druck auf den Zehballen oder auf den mehreren Zehballen ist gleich verteilt und dadurch ist der Schwerpunkt davon in der Mitte. Aber du hast ja in der Mitte keine krasse Auflagefläche. Die Außenkante wird minimal aufsetzen, aber selbst wenn der Fuß ausflacht, flacht der Fuß ja auch niemals so stark aus, dass es aufsetzen würde in der Mitte. Mhm. So, und deswegen ist es so problematisch. Du hängst da auf einmal auf einer Struktur, die eigentlich gar nicht dafür gemacht ist. Also wenn ihr mal aus der Dusche kommt und auf eure Fliesen schönen Fußabdruck hinterlasst, dann könnt ihr mal gucken, wie so ungefähr euer Fußabdruck aussieht und da sieht man, dass eigentlich relativ wenig Ablagefläche in der Mitte ist. Ja, das heißt, vielleicht nicht das beste Mittel der Wahl.
Ja, genau. Damit haben wir eigentlich so das Wesentlichste dazu gesagt, glaube ich.
Ja.
Also ja, man darf es halt wirklich nicht so als Quickfix betrachten auch. Also es ist jetzt nicht, und das wird ja in solchen Videos immer gern vermittelt, es ist jetzt nicht, du beugst irgendwie sehr Vorderfuß oder du kippst nach vorne über oder nach hinten über, leg dir mal eine Scheibe drunter, mach damit 2-3 Sessions und dann hast du auf einmal auf magische Weise gelernt, wie man es richtig macht. So wird es ja auch nicht funktionieren. Also ihr müsst halt die Skills euch aneignen. Man kann es vielleicht mal nutzen, so als von mir aus auch Assessment-Tool,
ich glaube,
sich das anzuschauen, klar, aber so richtig, es wird halt keinen Übertrag konkret auf eure Beuge haben. Das ist vielleicht das große Problem dabei.
Ich glaube, wenn jemand sehr stark gewohnt ist, über Jahre halt von hinten nach vorne zu beugen, also auf der Ferse anzufangen, durch einen Prehinge zum Beispiel, dann nur die Knie nach vorne zu schieben und dadurch auch immer so, ne, man wippt auf dem Fuß einfach nach vorne und dann aus dem Loch wippt man halt wieder nach hinten. Das ist ja auch oft was, was man dann sieht, dass die Knie sofort zurückschießen, die Hüfte nach oben. Aber ja, wenn man sich halt von vorne nach hinten bewegt, dann nur noch auf dem Vorderfuß steht im Loch und dann halt drückt, dann kann man sich halt nur hinten rausdrücken. Und um sowas mal aufzubrechen, wenn jemand auch vielleicht Resistenz gegen Cues ist, also bis jetzt, wenn man sehr hart, intensiv und energisch die Leute dahin cued, dann klappt das auch. Also ich bin dann selber begeistert, wie das dann doch manchmal funktioniert, wenn jemand halt 5 Jahre so gebeugt hat, ist es ja auch schon eine hohe Erwartung zu sagen, hey, wie breche ich da das Beugepattern auf? Hatte aber da ganz gut Erfolg. Gibt vielleicht auch Leute, die das gar nicht hinbekommen und wo das so verankert ist und die auch auf Cues nicht reagieren, dann kann das natürlich helfen, den Leuten erstmal deutlich zu machen, was sie eigentlich machen in der Beuge. Weil wenn die dann versuchen, dann werden sie halt merken, wie sie erstmal in der Startposition tendieren, hinten runter zu kippen, wenn sie das so versuchen wie immer, dann lassen sie es vielleicht und dann auch in der Beuge merken, oh, ich kipp ja vorne runter, dass man erstmal dieses typische, diese horizontalen Bewegungen abstellt, weißt du, weil die dann gar nicht mehr möglich sind und jemanden erstmal da vielleicht abholt. Also, hat bestimmt einen Anwendungspunkt, aber ist schon sehr eingeschränkt und sehr extrem und begrenzt.
Ja, ja, damit ist, glaube ich, alles Wichtige gesagt dazu. Du wolltest ein kleines Quiz mit mir machen und da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, es wird
wie gut Bingo. Bingo ist gut, ja.
Genau, wir machen Bingo. Könnt alle mitspielen. Außer ich höre euch nicht.
Kriege ich so eine Karte?
Zum
Stempel?
Ja, nee, ich habe ja die Karte, aber ja. Also ist vielleicht doch nicht Bingo, ist vielleicht doch nur ein Quiz. Und zwar hat Marcellus Williams, einer unserer Gäste, der bei The Elite war, und zwar die
Marcel-Folge,
es ist schon so lange her?
Ja.
Und warum wollten wir die Folge What's Color Is Your Pee nennen? Ich glaube, das hat er so gesagt. Haben wir uns dagegen entschieden. Folge 67, sie war aber betitelt als The Elite 4 mit Marcellus Williams. Einer der Top-Lifter-Coach wie Ashton Ruska, Bob Matthews,
Brandon Petrie
und viele mehr.
Sean O'Riega.
Stimmt, und Oscar Carpio ja auch. Ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Aber auf jeden Fall wurde er gefragt in einem Podcast, was sind die Traits deiner besten Lifter? Also, was unterscheidet die von den anderen? Finde ich mal eine sehr gute Frage. Und er scroll mal im Dokument weg, dass du das nicht siehst, wenn ich es einblende, die Antworten. Und dann sage ich dir, wie viele Antworten wir suchen. Also, die Traits seiner besten Lifter, was dann auch die besten mitunter der Welt sind. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Traits. Du kannst einfach wegscrollen. Also, wir gesucht sind 5 Traits, die die ausmachen. Mal sehen, ob du alle schaffst. Der Letzte wird dich aus den Socken hauen.
Der Letzte. Mit dem Letzten habt ihr auf keinen Fall gerechnet.
Ja.
Na, ich würde ja erstmal so von so diesen Basic Traits, glaube ich, reden. Also Consistency. Oder reden wir von körperlichen Traits?
Sowohl als auch. Also Consistency steht so konkret nicht drin, aber eine Abwandlung davon, glaube ich. Also wie man das herstellt.
Wenn man das herstellt.
Alter, das ist nicht Bingo, sondern das ist diese mit dem, was, dieser Steve, wie heißt der? Mit dem riesigen Schnauzer und der Glatze. Steve Harvey, genau, das machen wir. Ist das nicht so ein Family Quiz?
Jeopardy, ja, Family
Quiz. Wir haben 100 Jeopardy Leute gefragt, in dem Fall nur eine, was sind die, was sind die 5 Traits? Man kennt aber auch nur die Folgen, wo die Leute komische Antworten liefern, ne? Oder irgendwelche, die natürlich sexuelle Konnotation haben.
Where do you want a girl to sit? Ja, gut, wenn es nicht Consistency ist, dann irgendeine Art von Struktur, Organisationstalent.
Nee, hat er nicht gesagt.
Okay, dann eine gute Resilienz.
Inwiefern?
Erstmal eine gute körperliche Resilienz, dass sie viel mit Load umgehen können, das gut
recovern. Er hat sogar erwähnt, dass das gar kein Punkt ist, dass er Leute hat, die extrem viel abkönnen, vor allen Dingen auch so Externals. Er hat als Beispiel genommen, Ashton Ruska hat mehr Talent als einen, ich glaube, es war Bob Matthews, ich nagel mich nicht drauf fest. Er sagt aber, dass er es von den Externals nicht schafft, Ashton Ruska. Aber dass er sogar theoretisch mehr wegrecovern könnte, wenn er nicht so wenig schlafen, hier, was er macht, Navy SEAL, Kinder und hast du nicht seinen Job noch. aber dass er mitunter wirklich Leute hat, die eher sogar wenig recovern und dann müssen die echt gucken, wo sie bleiben, so nach dem Motto. Und andere kannst du halt totballern. So, es wird Zeit, eine zu revealen. Ich nehme mal was Easyes. Competitiveness war einer der...
Ich möchte noch Competitiveness sagen.
Das ist richtig. Bumm, wir blenden die Antwort ein. Bing, 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 bing. 100 Euro. Ja, also er sagt auf jeden Fall, alle haben diesen Drive. Vielleicht passt auch ganz gut hier zu dem Interview mit Dominik, der ja auch gesagt hat, du merkst sofort nach den ersten paar Gesprächen, wer ist hier ein Klient, wer will Sport machen und wer ist halt so ein richtiger Athlet. Also nach dem Motto, wer hat diesen Drive und sagt, hey, ich mach's halt möglich, so, ne? Genau, das hat er gesagt bei allen. So, alle sagen so, ey, ich will der Beste sein und ich mache halt was, what it takes und dieses, nicht nur, ich hasse den, nicht so Rivalry, aber schon so dieses, ich will da gewinnen. So, das hast du bei jedem dann natürlich. So, wir haben noch ein paar. Hauen wir noch ein paar raus, die dir einfallen. Ein paar sind so offensichtlicher eigentlich, die wir schon öfter mal gesagt haben und ein paar sind eher so, ja, wie man mental Training langfristig gut hinkriegt.
Leverages.
Nee.
Ja.
Gibt bestimmt auch welche mit Kackhebeln, also ja.
Ja, klar, aber Geld.
Nee, zufälligerweise habe ich Geld gesagt. Ich merke schon, ich mache mir jetzt 20 Marker dran, wenn ihr die Folge hört. Die hat wahrscheinlich dann doppelt so lange an dem Part gedauert. weil wir noch strugglen, die richtigen Antworten. Ihr könnt aber jetzt durchrufen unter der 0800-466-559.
Kannst du ja noch so Jeopardy-Musik drunterlegen? Nee, auch
eigentlich. Waren das bei The IT Crowd?
Habe ich nicht geguckt.
Die britische Polizei. Sie wird jetzt noch moderner mit schickeren Einsatzkräften und Mobilwagen. Und erreichbar sind sie bei unserer neuen Nummer, die sehr leicht zu merken ist. Und dann ging es immer so 1-1-1-5-6-8-7-9-9-6-8-7-1-1. Lang und du siehst dann, diese Oma fällt dann auch als Intro die Treppe runter, so 20 Stufen. Und dann tippt sie dann die ganze Zeit diese Nummer. 1-1-1-8-9. Ja, nee, ihr könnt uns nicht erreichen. Sorry. Sind schon alle Preise frei.
Sorry, nur auf Instagram. Aber dann ist auch zu spät.
Da könnt ihr jetzt gerne was schreiben.
Die sollten Spaß am Training haben.
Hey, wing, wing, wing. Das war eines der wichtigen. Ja, Spaß am Training, hat echt gesagt.
Oder Bock auf Training, irgendwie sowas.
Und deswegen, das meinte ich so ein bisschen mit Long-Term Game. Und ich glaube, das wird krass vergessen. Und man sieht ja oft, die so verbissen sind. Aber das wurde auch in so einem Atemzug gesagt. Die sind zwar alle competitive, aber hat auch Marcellus betont, wenn du keinen Spaß am Trainingsprozess findest, an Struggle, ey, ich kann was nicht und will da besser werden und mir macht es Spaß, an Sachen zu arbeiten, dann wirst du Schwierigkeiten haben, halt diese Langfristigkeit zu erreichen. Also da hat er wirklich betont. Und das finde ich auch nochmal wichtig, das zu sagen, man muss einen Weg finden, wie einem Training Spaß macht. Wenn man immer nur Fehler sieht und Probleme und Scheiße und na, hat wieder nicht geklappt, so, dann wird man nicht lange dabei bleiben, wenn man das nicht genießt und auch normal findet, an Sachen immer weiter zu arbeiten.
So, irgendwas wie, na, vielleicht sowas wie Durability oder so. Also so die, ist nicht Geduld, irgendwie sowas in die Richtung.
Geduld, ding, 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 he has a streak. Ja, bauen alle aufeinander auf, aber gehört natürlich dazu, ne? Die meinen halt auch, sie sind geduldig. Also da gibt's hier auch ein schönes, wie nennt man das? Ein schönes Triangle. Dreifaltigkeit. Oh, eine schöne Dreifaltigkeit der Trainingsmentalität. Amen. Mit Spaß am Training, einem competitive, wie nennt man das, einem wettkampfgetriebenen Drive, Ambition, das ist das schöne deutsche Wort dafür, und aber auch Geduld. Also finde ich sehr schön, die drei Sachen so fett aufzuschreiben. Und die anderen beiden sind so eher ein bisschen aktive Sachen, die man auch gut beeinflussen kann.
Na, aktiv, so Außertrainingsaktivität.
Active Recovery für 300 Euro. Und jetzt der letzte ist ein Physical Trait. Was soll ich sagen?
Große Muskeln.
Richtig, damit haben wir sie alle zusammen. Da hat er dann auch gesagt, also wie gesagt, er meinte halt diese, das hat er sehr schnell zusammengesagt, so, ne, hey, die haben halt Spaß am Training. Die sind zwar kompetitiv, aber haben halt auch wirklich diese Geduld und diese Spaß im Training. Habe ich schon gesagt, dass die Spaß im Training haben. Und
der Spaß am Training.
Ich schreibe dir nochmal, ob ihr Spaß an eurem Training habt. Wenn nicht, ich und Falk haben beide noch einen Coachingplatz frei, gerade aktuell für die Saison.
Ja, Mann.
wo man sich aber dann sehr gut selbst kümmern kann, Active Recovery. Finde ich interessant, dass bis jetzt alle, die wir interviewt haben und alle, wo wir Recherchen gemacht haben und uns die Vlogs angucken von irgendwelchen Profis oder die direkt anschreiben können oder die Coaches fragen, kommt immer wieder, der hat seine Externals on point. Und dann gibt es zwar Leute, die halt eben nicht ihre, wie Ashton Ruska oder Megan Scanlon, die dann halt auch nebenbei nicht nur 24/7 Powerlifting machen können. Aber was alle schaffen und schaffen müssen, ist immer Schlaf. Schlaf wird eigentlich immer genannt. Und das wurde ja von Dominik nochmal so hervorgehoben. Da habe ich mich auch erst im Hören wieder dran erinnert, dass die wenigsten halt ernst nehmen und dass es aber einen riesen Unterschied macht. Vor allen Dingen, wenn man halt die Sachen bewältigen muss, die man halt so machen muss, um dann Fortschritt zu machen. Und dann ist ihm am Ende, genau, und dann hat Marcel ist noch am Ende gesagt, ja, und natürlich, wenn man auch physische Attribute, das sind wirklich die von seinen Athleten, die die besten sind, das sind auch die, die am most jacked sind, also die am durchtrainiertesten sind, am meisten Muskulatur haben. Ist immer eine große Frage, was kam zuerst, ne, aber.
Mal eine Frage dazu. Hast du, wenn du so Erstgespräche hast oder so Kennenlerngespräche mit potenziellen Athletinnen und Athleten, passiert es dir, dass die dir sagen, ey, ich habe eigentlich, also ich will nicht nur Powerlifting machen, ich will auch Muskeln aufbauen. Okay, ciao.
Schluss dran.
Also passiert es dir, dass die Leute dich dann fragen oder dir sagen, ja, so als ernsthaften Concern, ja, ich will ja nicht nur SPD machen, ich will ja auch Muskeln aufbauen. Und ich denke mir, ja, also selbstredend eigentlich.
Ja, andersrum, dass die Leute bis jetzt immer zu wenig dafür gemacht waren. Ich kenne wenige, die gesagt haben, können wir da noch mehr machen? Ich sehe halt wirklich einen großen Unterschied, dass die Profis sehr, sehr oft trainieren können und entsprechend auch viel unterbringen können, ne, an, okay, dann machen wir halt hier noch ein bisschen Core-Training, okay, dann machen wir halt hier noch 3 Armübungen für Schulterresilienz, okay, dann machen wir halt auch noch unsere Mobility-Session, okay, dann machen wir hier nochmal einen 3 Sätze, halt, vielleicht haben wir schon Fett Dips gepumpt und Dumbbell Press, aber dann können wir hier vielleicht noch ein paar Flies machen, so, ne, weil an dem 6. Tag oder so. Also dieses, ja, ich finde immer so, da kann man ja noch ein paar Sätze reinmachen, dass es halt irgendwann sehr schnell sehr voll wird. Und das finde ich immer eher so limitierend. Ich glaube, ich würde ansonsten auch Leuten noch mehr zum Beispiel Hypertrophie-Sätze geben oder so.
Ja, ich versuche es auch immer so in einem Rahmen zu halten, weil ich mir denke, ich möchte auch die Geduld und die Zeit der Leute nicht komplett zu überstrapazieren. Und versuche mir da selber so ein bisschen ein kleines Limit aufzuerlegen. Aber ja, also ich hatte jetzt auch, wie du schon gesagt hast, jetzt so im aktiven Prozess noch nie so die Situation, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh ja, lass uns bitte da noch viel mehr von machen, sondern eher können wir es irgendwie eindämmen, können wir es irgendwie verkürzen. Komischerweise dann aber auch irgendwie von den Leuten, die am Anfang gesagt haben, wir müssen ja schon viel für den Muskelaufbau machen, ne? Ich will ja nicht nur SPD trainieren. Also die dann so in dieser Informationsphase über Coaching überhaupt waren und dann das angemerkt haben und ich mir dachte, ja, also glaube nicht, dass wir am Ende dann in die Situation kommen, dass du nicht genügend Assistenzübungen trainierst.
Ich glaube, ein Fehlschluss ist da echt dieses Survivorship-Bias oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es in der Situation heißt, aber das oder Selection-Bias, dass die Leute, die natürlich gut in dem Sport sind, auch einfach ein gutes Potenzial für Hypertrophie haben, ne? Oder halt jahrelang schon Bodybuilding gemacht haben. Das heißt, du hast Leute, die einfach Muskeln aufbauen und wo du dann wahrscheinlich eben gar nicht so viel Assistenzen brauchst, vor allen Dingen im aktuellen Status dann. Und dann sieht man halt sehr viele, die halt nur so 2 Sätze mal machen hier und da ein bisschen Hypertrophie. Andererseits bei Marcellus hast du dann ja auch viele, die wirklich übel viel machen. Also wir haben ja schon ausgewertet, da gibt es eigentlich keinen, der nicht zusätzlich zum Bankdrücken und enges Bankdrücken und Close Grip hier und da, der dann nicht noch zusätzlich 3 Hypertrophie-Slots hat, die dann auch meistens alle 3 Sätze beinhalten, was ja schon echt viel ist. Also neben einem Powerlifting-Programm. So ist es eigentlich nicht viel, aber neben einem Powerlifting-Programm ist das schon nicht wenig. Und das ist dann halt das, what it takes für ein paar Leute. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an einen Michael denke, der muss nichts für, der beugt halt ein bisschen und aber auch nichts übertrieben viel, aber den seine Quads explodieren halt, ne? Dafür ist seine Arsch halt komplett flach und da passiert halt gar nichts und Bei anderen Leuten machst du halt Ähnliches, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber das Gefühl, es geht irgendwie nicht mal ansatzweise so krass voran. Also, ne, dass du halt visuell quasi den Muskel quasi fast beim Wachsen zugucken kannst. Also es gibt da schon Leute, die deutlich mehr da prädispositioniert sind. Und andere, wo man dann wahrscheinlich, kann natürlich auch an andere Sachen regen, ne, liegen, vor allen Dingen, wenn die Intensität stimmt, dass einfach die Hebel nicht so gut sind, die Toleranz in den Gelenken vielleicht nicht so gut sind, aber, oder halt eben die Zeit, ne, im Weg steht. Bei manchen muss man wahrscheinlich aber wirklich einfach nur mehr machen, was Hypertrophie angeht.
Ja.
Ja, ich zum Beispiel bei mir auch. Also ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich noch einen dritten Slot Hypertrophie Brust brauchen würde. Vor allen Dingen, wenn jetzt der eine eher so technischer Dumbbell-Slot ist. Wir haben jetzt bei dir auch angefangen, einen dritten einzuführen. Bin mal gespannt. Also muss man immer die Waage aufrechterhalten. Hey, mache ich da, habe ich eine gute Übungsauswahl vor allen Dingen? Das sollte davor sein. Pushe ich die Sätze wirklich gut? Und habe ich die auch in einer guten Position, in einer guten Technik? Also man kann da auch einfach viel Quatsch machen. Also vor allen Dingen bei Dumbbell Presses, also eigentlich bei allen Übungen sehe ich dann halt, wie die Leute halt überrunden mit den Schultern, dass man halt so ein Atmung hat, ne? Und dann halt der Brustkorb entsprechend sich die ganze Zeit hebt und senkt und dann wird wahrscheinlich mehr mit wenig Stabilität und weniger guten Hebeln aus der Brust gedrückt, sondern halt dann eben mehr mit den Schultern, ne? Wenn jedes Mal du halt komplett ausatmest und alles einfällt in der Brust beim Drücken, ist es vielleicht noch nicht das Beste rausgeholt aus so einer Übung.
Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir schließen für heute. Du hast ja schon unseren Werbeslot für das Coaching angebracht, aber hier auch nochmal Appell von mir. Maxi und ich machen bis Ende des Sommers, halten wir noch einen Platz frei. Seid schnell. Es ging jetzt auch relativ flott bei mir. Also ich hatte 4 Plätze frei gemacht und davon ist jetzt noch einer übrig. Meldet euch auf Instagram. @maxiproducer, @falk.incredible, @kona_dh oder birdgang.powerlifting. Schreibt uns da eine DM und dann leiten wir alles in die Wege. Gebt diesem Podcast 5 Sterne hier oben links und hört nächste Woche wieder rein. Hoffentlich sind wir dann mal wieder vollzählig.
Danke für deine Anwesenheit, Falk. Und danke euch
fürs Zuhören. Danke für deine Anwesenheit, Maxi.
Das ist bescheuert.
Nein, Kona ist beschäftigt. Ich habe auch eine ungefähre Vorstellung, was da gerade abgeht. Wünschen alles Gute. Und wie gesagt, hoffentlich hören wir uns nächste Woche mal wieder vollständig wieder. Hört auch dann wieder rein. Und bis dahin. Tschüssikowski.
Ciao.